Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres Podcasts Kammerklänge. Das ist der neue Podcast der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg. Mein Name ist Esther Beller und mir gegenüber sitzt mein Kollege Thomas Rudolph.
Ja, heute freuen wir uns sehr, Sascha Gundlach zu begrüßen. Er ist CEO der Markenagentur Bestes Pferd im Stall in Kassel. Sascha, wir kennen uns schon eine ganze Weile und es ist schön, dass du heute hier bist. Hallo, grüß dich.
Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf.
By the way, als Expertin für das Thema Unternehmensnachfolge und Unternehmensübergabe, das heute auch eine Rolle spielen wird, begrüßen wir unsere Kollegin Miriam Postlepp bei uns. Vielen Dank, dass du dabei bist, Miriam. Ein herzliches Willkommen auch an dich.
Hallo, vielen Dank. Ich freue mich, bei dieser Premiere heute dabei sein zu dürfen.
Nun aber zu dir, Sascha. Du hast die Markenagentur vor 22 Jahren mit deinem Cousin Nico gemeinsam gegründet. Damals hieß sie noch Neue Form. Jetzt nennt ihr euch Bestes Pferd im Stall. Ich finde es ein cooler Name und der Name ist wirklich originell. Was steckt dahinter und wie seid ihr eigentlich auf diesen Namen gekommen?
Ja, Thomas, da steckt was ganz Einfaches dahinter, nämlich, dass wir uns mal wieder neu erfunden haben. Und das machen wir alle 3 bis 5 Jahre seit der Gründung. Ist ein festes Ritual von uns, dass wir immer wieder hinterfragen, sind wir noch auf dem richtigen Kurs? Ist das, was wir tun, das, was uns auch noch erfüllt, wo wir in der Leichtigkeit sind? Wo haben wir unsere größte Wirksamkeit und auch Schöpfungskraft dahinter? Und da haben wir in der Tat dieses Mal ganz auf der grünen Wiese für uns gewünscht, wie würden wir uns die Agentur bauen, wenn wir von Null starten würden, wenn wir nicht das hätten, was wir schon haben, mit den Kunden, mit den Abhängigkeiten, mit der Ausrichtung, sondern wenn wir nur das machen würden, was uns wirklich erfüllt und wo wir auch tolles Feedback drauf bekommen. Und da haben wir ganz viele mutige Entscheidungen getroffen und am Ende dieses Prozesses, dem wir übrigens co-kreativ gegangen sind, sowas machen wir nicht im stillen Kämmerlein, sondern gemeinsam, genau in diesem Moment haben wir uns gefragt, ja, wenn wir jetzt so viel tatsächlich neu und anders machen, ist denn der Name noch passend dafür? Und das war natürlich erstmal ein großes Raunen, auch so innerlich in uns, weil wenn man 18 Jahre mit diesem Namen durch die Welt geht und ganz viele kennen einen dafür, lieben die eigene Kreativität, dann zu sagen, nein, auch den tauschen wir jetzt aus, dann macht man sich das nicht so leicht. Und dann waren wir in einer Flow-Phase und haben es auch davon abhängig gemacht, finden wir einen cooleren Namen, der es besser ausdrückt für uns. Und das, was wir im Kern machen, also Marken- und Führungskräfteentwicklung und Menschen eben oder Unternehmen so in ihre Kraft zu führen, dass sie genau die richtigen Menschen adressieren, die sie auch haben wollen. Also von innen nach außen und dass man sich für sie entscheidet. Das hat für uns neue Formen nicht mehr auf den Punkt gebracht. Und auf der Suche gab es ganz viele, ihr wisst ja, Flow ist ja, findet ja nie am Schreibtisch statt, sondern immer, wenn man unterwegs ist. Also wenn du joggen gehst irgendwo oder direkt am Aufstehen, manche unter der Dusche, sind ja so die verrücktesten Orte, wo man auf die Ideen kommt. Und so war das auch bei uns. Nach ganz vielen furchtbaren Namen schoss es mir dann so durch den Kopf. Ich weiß gar nicht, ob ich auf dem Rad unterwegs war oder wo das war. Und dachte mir eigentlich, diesen Ausdruck, die Nummer 1 zu sein, ist eigentlich so, wenn man es witzig machen würde, das beste Pferd im Stall zu sein. Man kennt ja das Sprichwort, dachte mir, wow, das wäre aber schon ganz schön mutig. Und in so einem Fall gehe ich dann erstmal einen kurzen Weg. Das heißt, wir tauschen uns immer per WhatsApp aus. Und da habe ich Nico angeschrieben und Nico saß gerade beim Friseur und hat sich nicht nur die Haare, sondern auch einen Pony schneiden lassen. Ich weiß nicht, ob das so den Ausschlag gegeben hat dafür, aber er ist auch sehr anspruchsvoll, was Sprache betrifft. Und da sprang er gleich drauf an. Und das ist für mich immer so ein erstes Indiz. Wenn er bei einer Idee offen ist, dann sagen wir, okay, dann gehen wir damit weiter und binden dann auch mehr mit ein. Und die Idee oder der neue Name hat eins bewirkt, er hat polarisiert. Das heißt, entweder man war dafür oder man war dagegen. Und so sind ja alle guten Sachen, die nicht rund gedacht sind, wo es keine Ecken und Kanten mehr dran gibt. Wir haben uns gedacht, jetzt waren wir so mutig mit unseren übrigen Entscheidungen, dann ziehen wir es jetzt auch richtig durch. Alleine aus der Freude heraus, ihr wisst ja, Agenturen dürfen immer mal auch pitchen. Wenn man sich vorstellt, allein aus der Freude heraus, wenn man in so einer Runde vorgestellt wird und hier kommt das beste Pferd im Stall, das habe ich schon so im Kopfkino vor mir gesehen, habe gedacht, dann ziehen wir das jetzt auch durch und machen das. Und als wir es dann im gesamten Team besprochen haben, war allerdings erstmal große Schockstarre. Also wir haben das präsentiert, haben dann auch so schön gemacht mit Charts und dann lief das oben durch und das Team, also ich habe in die Augen geguckt, das werde ich niemals vergessen. Und die haben, glaube ich, darauf gewartet, wann kommt denn jetzt so das Chart mit dem richtigen Namen? Und dann haben sie sich dran gewöhnt, weil es ja auch, wie meldest du dich am Telefon? Das war tatsächlich, und so ist es ja immer in Unternehmen, wenn man was Neues mit einführt, das war erstmal Gewohnheit, aber in der Nachbetrachtung beste Entscheidung ever, die wir jemals getroffen haben, weil der Name, genauso auch wie das Erscheinungsbild, ein Filter ist. Also wer das mag, der passt dann auch zu uns. Und deswegen ist so entscheidend, dass man genau drauf guckt, also was möchte man darstellen, womit fühlt man sich wohl und sich nicht dort zu verstellen. Und das ist mit diesem Namen passiert.
Ihr seid also quasi aus eurer Komfortzone herausgekommen,
ja,
und wart mutig und seid eigentlich auch dafür belohnt worden, wenn man eure Erfolge so anschaut.
Ja, ja. Wir haben in der Tat da auch beim Design, war es ja genauso eine Frage, das ist ja auch sehr, wir stehen für Klarheit und das Design ist total bunt und abgefahren. Und wir haben ja Kunden, die gehen vom Startup bis hin zum DAX-Konzern, größere Behörden oder für die Stadt Kassel und ist wirklich ganz bunt gemischt und wir haben uns gefragt, ob wir damit auch abschrecken. Also dass Unternehmen, die eher traditioneller und auch hierarchischer aufgebaut sind, ob wir die damit erreichen überhaupt.
Gutes Stichwort.
Ja.
Ja, Co-Creation. Wir haben es ja schon öfter mal bei dir, bei euch in Workshops erleben dürfen. Co-Creation hat bei euch einen sehr hohen Stellenwert. Das heißt ja, hast du eben auch schon erwähnt, dass ihr nicht im stillen Kämmerlein vor euch hinarbeitet und kreativ was entwerft für eure Kundinnen und Kunden, sondern dass ihr tatsächlich die Menschen mit einbezieht. Kannst du uns da mal so ein Praxisbeispiel geben, wie das funktioniert?
Also das steht tatsächlich bei uns in unserem Stall. Einer unserer wichtigsten Sätze, ich weiß nicht, ob es hier Mandalorian-Fans gibt, Co-Creation, das ist der Weg. Also wir machen nichts mehr, was nicht co-kreativ ist. Also andere reden von New Work und wir reden stattdessen von Co-Creation. Weil Co-Creation ist ja nicht nur, dass man gemeinsam in einen kreativen Prozess geht, sondern viel tiefer die Überzeugung, wenn ich nach vorne kommen möchte, wenn ich wirklich was verändern, transformieren, bewegen möchte, dann muss ich die Menschen einbinden, die auch wirklich was beitragen können aus den unterschiedlichsten Perspektiven und denen man im Unternehmen auch zuhört. Weil geht ja nicht nur um schlaue Antworten, sondern dass man auch die einbezieht, die dann auch als Markenbotschafter oder als Ideenbotschafter wieder in die Betriebe reingehen und für diese Ideen kämpfen, dass sich was verändert. Und Co-Creation ist aus unserer Erfahrung der einzige Weg. Und wir haben schon vor 10 Jahren angefangen, hier eine Methodik zu entwickeln, wie wir wirklich immer mehr Menschen aus dem Unternehmen mit einbeziehen, sodass sie das auch annehmen, was man erarbeitet in diesen Prozessen. Und das steht bei uns an der Wand. Wir haben Stallregeln und an ganz Nummer 1 oben drüber ist Co-Creation ist der Weg und wer nicht co-kreativ mit uns arbeiten möchte, mit dem kommen wir dann auch nicht zusammen. Also da sind wir total klar drauf.
Und Co-Creation bedeutet ja bei euch auch Aufweichen der Hierarchien. Das heißt, Bei euch sind Führungskräfte mit drin, die ganz normalen, in Anführungszeichen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die sind in dem Fall bei euch im Lab irgendwo alle auf einer Stufe. Da kann ich mir aber jetzt doch vorstellen, dass es da Alpha-Tiere gibt, die damit ein großes Problem haben. Ist das so? Oder? Und wenn es so ist, was machst du mit denen?
Also das ist ganz spannend, weil tatsächlich haben wir häufig, du nennst jetzt die Alpha-Tiere, wir nennen sie die Menschen, die auch viel Verantwortung tragen. Da gibt es unterschiedliche Dominanzen auch mit dabei. Also das, was für uns entscheidend ist, dass die Teil des Prozesses sind. Also ganz häufig ist es so, dass die auch sagen, ja, das könnte man doch mal mit dem Team mehr arbeiten lassen. Wir finden das alles gut, was ihr macht, aber dürfen wir denn wirklich dabei sein? Weil wir wollen ja nicht beeinflussen durch unsere Art. Das ist Nummer 1. Und die andere Art sind die Menschen, die dann sehr schnell einfach das Gespräch an sich ziehen, wo man dann automatisch vor Ort in den gelebten und gelernten Rollen mit drin ist. Also man weiß, wenn dieser Mensch spricht, sind die anderen danach auch still und hören und reagieren drauf. Und durch die Co-Creation gehen wir da ganz anders ran. Bedeutet, wir holen die im Vorfeld schon ab. Weil es gibt ja 2 Arten von Menschen. Ich weiß nicht, ob das jedem bekannt ist. Einmal die Sprechdenker und die Denksprecher. Und die unterscheiden sich dadurch. Die Sprechdenker sind extrem kommunikativ und die erschließen sich ihre Haltung und Antworten daraus, dass sie mit anderen Menschen in Austausch gehen. Das sind häufig Führungspersönlichkeiten. Die anderen Menschen sind die Denksprecher. Das heißt, wenn die eine Aufgabenstellung bekommen, dann brauchen die erstmal Zeit, das zu reflektieren, mit sich klarzukommen, sammeln Informationen und erst dann gehen sie ins Außen. Und in dem Moment, wo man in diese Veränderungsprozesse geht und so ein typisches Brainstorming von früher, alle reden drauf los, eine Fragestellung, Ideen auf den Tisch, da fällt man in die alten Rollen zurück. Da würden diese Persönlichkeiten dominieren. Wir machen das aber nicht so und das ist auch Kern der Co-Creation, weil es gibt vorher Challengers und dort stellen wir alle Fragen. Das heißt, jeder wird gehört, jeder kann sich im Vorfeld Gedanken machen. Dann bewerten wir das. Wir haben immer alles schon kuratiert und vorgearbeitet, aber in den Originalworten der Menschen. Weil Menschen können vielen widersprechen, aber selten ihren eigenen Worten. Und deswegen bringen wir das an die Wand und dann lassen wir es bewerten, sodass sich ein Bild ergibt daraus. Man merkt also von Anfang an in kürzester Zeit, das Prozess, der dauert dann nachher nur vielleicht 5 Minuten, diese erste Bewertung. Aber dann sehe ich, was sind Einzelmeinungen und wo hat die Gruppe sich schon mal eingeloggt? Was ist für alle wichtig? Und so bringen wir alle auf Augenhöhe und tatsächlich, wie ich eingangs meinte, ist eher unsere Challenge, diese Führungskräfte mit einzubeziehen, dass sie teilnehmen, dass sie verstehen, wie wir auf die entsprechenden Antworten gekommen sind. Und das macht nachher den Unterschied in der Akzeptanz dann nach innen und im weiteren Weg. Also das ist ein ganz entscheidender Schlüssel.
Ja, das finde ich total spannend, Sascha, was du da gerade sagst. Und gerade, sage ich mal, diese Veränderungsprozesse und dieses Zurückfallen in alte Rollen. Was würdest du denn sagen, was sind so die Future Skills, die heute Führungskräfte bzw. Unternehmerpersönlichkeiten brauchen?
Da habe ich ein ganz klares Bild drauf und da wird vielleicht nicht jeder dran denken. Und zwar muss sich eine Führungskraft erstmal selbst als Marke verstehen. Das würde man nicht unbedingt als Führungsskill sofort wahrnehmen, aber wenn man nicht selbst auf sich klar ist, wofür man steht, wo man hin will, kann man auch anderen Menschen keine Orientierung geben, weil die gar nicht wissen, wo man dran ist. Also es beginnt immer bei der Führungskraft selbst, die Personenmarke zu knacken, auch die in Einklang zu bringen mit der Unternehmensstrategie, wo die ganze Unternehmung in Zukunft hin möchte, dass das auch gut zusammenpasst. Und dann kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte, das ist nämlich Kommunikation. Und wir haben da bei uns einen wesentlichen Part. Wir haben ja eine eigene Akademie, die genau solche Skills mit reinbringt. Und ist das häufigste Training, was wir auch mitgeben, ist Storytelling für Führungskräfte. Warum? Weil es gibt so schlaue Strategien, die ja nicht nur von uns erarbeitet werden, sondern zum Teil im Unternehmen auch schon bestehen. Oder dann hat man die großen Unternehmensberatungen mit drauf, McKinsey, Bain und wen es da alles gibt. Aber da, wo es dann nachher dran scheitert, ist, dass diese Strategie nicht einfach genug ist, dass sie von jedem verstanden wird im Unternehmen und dass jeder weiß, wie komme ich denn da in meine Wirksamkeit, in meine Kraft? Wo werde ich denn gebraucht? Wie kann ich mich einbringen? Und die Menschen, die den größten Hebel in der Organisation haben, sind ja nun mal die Führungskräfte auch, weil sie eben immer mehrere Menschen erreichen und die brauchen einen Skill. Und dann nehmen wir die Techniken aus dem Storytelling, weil sie es nämlich schaffen müssen, komplexe Sachverhalte total einfach rüberzubringen. Und zwar so, dass starke Bilder in den Köpfen der Menschen entstehen. Also, wenn du mich fragst, dann ist es zum einen der Personal Brand, zum anderen ist es Storytelling mit dahinter und dann generell auch Co-Creation. Weil es müssen ja, das Unternehmen muss sich ständig oder Abteilungen müssen sich ja ständig auf neue Rahmenbedingungen einstellen. Denn die Märkte verändern sich ständig, die Anforderungen ist ein ultra hohes Tempo drin. Man muss häufig durch Neustrukturierung sein Team neu ausrichten und dafür braucht es schlichtweg Ideen. Und die Ideen, die kommen ja nicht aus dem Himmel irgendwo hergeflogen, sondern man muss es schon selber schaffen, sich neu drauf einzustellen und eigene Antworten zu entwickeln. Und diese Teams und Menschen, die haben ja ganz viel im Gepäck, die haben ja unfassbar viel Wissen. Aber wie man das neu anordnet, in eine neue Kraft bringt oder wie daraus neue Produkte entstehen oder neue Rituale, darin sind Führungskräfte häufig nicht geschult. Und wir finden, das gehört mit zu den Zukunftsskills, dass die frohe Kunde nicht immer von außen kommt, sondern dass man das auch selbst mit seinen Menschen entwickeln kann, weil ja im Prinzip alles da ist, außer der Methodik.
Finde ich total spannend, Sascha, was du gerade sagst, Personal Brand, Co-Creation und sich selbst als Marke zu verstehen. Ich möchte da mal jetzt die Miriam mit ins Boot holen. Ich habe dir im Vorfeld gesagt, dass ein wichtiger Schwerpunkt unserer IHK-Tätigkeit das Thema Unternehmensnachfolge ist. Und die Miriam ist da eine unserer Spezialistinnen bei diesem Thema und die hat da einiges an Arbeit geleistet. Im Übrigen hat sie auch einen ganz spannenden Podcast. Miriam, wie ist das eigentlich, wenn du in einen Übergabe-Übernahmeprozess eintrittst? Ist das dann auch so, dass diese Veränderungsprozesse etwas verhakelt sind und ist nicht, sage ich mal, gerade der übergebende Unternehmer eine extrem starke Personal Brand und das fällt ihm vielleicht schwer, dann auch diese Personal Brand in eine Co-Creation umzuwandeln?
Also super spannende Frage, vor allem, weil ich sagen würde, dass das bei Unternehmensnachfolgen erstmal gar nicht das primäre Thema ist. Also bei Nachfolgen spricht man nicht erstmal drüber, wie kann man sich verändern, oder ich glaube, es ist einem gar nicht so stark bewusst, dass es vielleicht ein Personal Brand gibt. Ja, also es sind jetzt einfach auch andere Begrifflichkeiten, mit denen wir hier jetzt umgehen, und super spannend, diesen Blickwinkel drauf zu haben. Natürlich ist die Übergeberpersönlichkeit in der Regel relativ, ja, vielleicht mit dominant oder auch sehr stark mit dem Unternehmen natürlich verbunden, was ganz klar verständlich ist, weil das ist natürlich ihr Baby, was der Unternehmer, die Unternehmerin halt abgibt, im die nächste Generation quasi übergeben möchte. Und das ist natürlich nicht immer ganz einfach, da glaube ich auch einfach loszulassen. Statistisch ist es auch so, dass 50% der Übergeberinnen und Übergeber schon einfach wirklich ein Thema haben, ihr Unternehmen auch loszulassen. Also sicherlich eine sehr starke Identifikation haben mit ihrer Marke, mit sich, mit ihrer, ja, so wie du es vielleicht auch ausgedrückt hast, sie identifizieren sich einfach sehr stark als Person, als Marke mit diesem Unternehmen. Hm. Und zwar auch so, dass das ein schmerzlicher Prozess ist, wenn man quasi übergibt. Ich glaube, die Herausforderung ist dann tatsächlich, zum einen für den Unternehmer abgeben zu können, sich dessen auch bewusst zu sein, dem Nachfolger Zutrauen auszusprechen, zu merken, dass der natürlich anders ist und auch die Marke anders dominieren oder die Marke anders leben wird als er quasi selbst. Und für den Nachfolger, die Nachfolgerin, beginnt dann quasi der Weg, sich da zu definieren, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Dann auch ganz große Arbeit, die da auf einen zukommt und die man, glaube ich, am Anfang noch gar nicht so stark sieht. Und was aber natürlich oft in den Beratungen auch ein Thema ist. Ne? Wie wird es quasi zu meinem Unternehmen und wie kommt man dahin und kann man sich das auch überhaupt vorstellen? Und da passiert natürlich ganz, ganz viel Veränderung.
Das finde ich ganz spannend, weil wir beobachten es auch auf allen Ebenen, sei es jetzt in der Unternehmensnachfolge, Übergabe, wenn die nächste Generation reinwächst oder auch es neue Investoren gibt, erleben wir ja immer wieder genau diese Veränderungsprozesse. Und generell hat niemand im Unternehmen erstmal Lust auf Veränderung. Das finde ich auch so schade, weil ja im Prinzip, also Lust auf die Zukunft auch. Häufig sind an der Stelle erstmal Sorgen und Ängste. Und jeder fragt sich, was bedeutet denn das für mich? Was wird denn jetzt anders? Weil gerade diese starken Unternehmerpersönlichkeiten, von denen du gesprochen hast, Baby auch ein schöner Begriff dafür, die haben natürlich was aufgebaut und die geben den Menschen ja auch Halt durch ihre Persönlichkeit, weil sie einfach da sind. Und wenn dieser Halt jetzt plötzlich nicht mehr da ist, dann fragt man sich ja, wo geht's denn jetzt hin? Und genau an der Stelle geht es ja darum, eben eine neue Sicherheit zu geben. Und ich finde, das muss sehr von der Persönlichkeit der Menschen abhängig gemacht werden. Weil es gibt diejenigen, die sagen, sie wollen einen sauberen Cut haben. Ich gehe dann wirklich raus und ich mache den Weg frei. Es gibt aber auch die anderen, die gerne noch Teil bleiben möchten, weil sie es einfach so lieben, was sie gemacht haben. Und beide Wege sind legitim. Da gibt es nicht nur den einen oder den anderen. Entscheidend finde ich eher, dass man das synchronisiert, dass es eine Klarheit für alle darauf gibt, wo geht die Reise jetzt hin und was habe ich davon? Also, dass es eine positive Veränderung ist. Und in diesen Prozessen nehmen wir eben auch die bestehenden Unternehmerpersönlichkeiten noch mit. Ich glaube, es gibt nicht den einen Weg, sondern man muss das davon abhängig machen, wen hat man vor sich und wie möchten die noch einbezogen werden. Und dann macht man stimmig und dann werden die Leute auch folgen und werden das lieben.
Also auch der Nachfolger, also gerade bei familieninternen Nachfolgen sieht man ja oft, die brauchen auch den Mut, sich selbst zu definieren und auch ihren Eltern vielleicht auch zu sagen, ich möchte es jetzt aber anders machen. Ich verstehe vielleicht Führung einfach anders. Da hat sich irgendwie auch einfach was verändert und Offenheit und Mut und auch mit dem Co-Creation-Ansatz auch super spannend. Ja, auch das Thema Mitarbeiter irgendwie mitzunehmen, frühzeitig, wann informiert man die eigentlich und können die auch mit dieser neuen Führung umgehen einfach. Mhm.
Und es ist natürlich dann was Neues, dieser Weg, und alle wünschen sich ja immer motivierte Mitarbeiter, motivierte Menschen im Unternehmen. Und wenn man mal genau hinschaut, was ich liebe das, wenn so eine Tiefe in Worten schon drin ist. In motiviert steckt ja das Wort Motiv drin. Also was ist denn überhaupt das Motiv, was mich antreibt? Wo geht denn die Reise für mich hin? Und wenn ich motivierte Menschen haben will, dann muss ich auch ein Ziel definieren, wo alle Lust drauf haben und sagen, ja, das ist mein Schiff, mein Bus, wo ich einsteigen will. Und da weiß ich genau, was ich dazu beitragen kann. Und das ist genau meine Reise. Also im Kern geht es darum, starke, große Bilder, die eine Anziehungskraft haben, eine große, neu zu entwickeln. Und dann kommen wir zu einer spannenden Studie, die Harvard durchgeführt hat in 2023, weil die haben nämlich beobachtet und analysiert, woran scheitern denn überhaupt diese Veränderungsprozesse? Was sind die häufigsten Gründe? Und Nummer eins war, dass die Strategie unklar war. Das heißt, haben Teile gefehlt oder die Dinge haben nicht zusammengepasst und man hatte kein klares Zielbild, wo die Reise hinging. Und Nummer zwei war dann tatsächlich mit dahinter die Execution. Es gibt so viele strategische Pläne, aber wie mache ich denn konkret diesen Plan der Veränderung? Und das ist auch was, was wir eben gelernt haben, auch durch das Co-Kreative. Diesen Plan macht man gemeinsam. Und man macht ihn auf einer gewissen Flughöhe. Wir machen das zum Beispiel, könnt ihr euch vorstellen, wie einen U-Bahn-Plan. Weil was ist das Prinzip, was jeder Mensch, egal unabhängig von Bildung auf der Welt, versteht? Ob ich jetzt nun in Sao Paulo bin oder in London oder in München oder hier in Kassel und bin mit dem ÖPNV unterwegs, überall sind diese U-Bahn-Pläne. Und dahinter steckt etwas Hochkomplexes, nämlich eine Stadt. Und egal, wo ich bin, ich weiß, wenn ich auf diesen Plänen mit gucke, sind verschiedene Punkte. Wenn ich da aussteige, wird das immer anders aussehen. Ich gucke mich da um, je mehr ich dort bin, umso mehr wird sich das für mich erschließen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, so wie eine Stadt wäre eben auch die Zukunft, ganz viele Dinge sind noch unklar. Aber ich habe erstmal so einen Plan, den jeder versteht, wo man weiß, hier müssen wir überall mal aussteigen und wir entscheiden, in welcher Reihenfolge. Und wir werden immer sicherer werden, je mehr wir aussteigen, dann funktioniert das. Weil man gemeinsam sich auf den Weg begibt. Und dann reden wir nachher immer wieder drüber. Okay, ihr wart bei diesem Punkt ausgestiegen. Was ist da passiert? Was habt ihr gelernt? Könnt ihr uns ein Learning mitgeben? Vielleicht für die anderen Bereiche? Und so bauen wir Zukunft. Wir machen also nicht nur die Klarheit, sondern auch gleichzeitig den Fahrplan, wie das implementiert wird, wie Zukunft normal wird, wie man Lust darauf hat. Und die Motivation kommt durch die Stärke des Motivs, die ich geschaffen habe.
Also vielleicht eine Frage gleich an die Miriam nochmal. Über den vielen tausend Unternehmen, die in Kürze oder in den nächsten Jahren bei uns im IHK-Bezirk übergeben werden. Und das ja ein wahnsinnig wichtiger Faktor ist auch, sag ich mal, für unsere Wirtschaftsregion. Und Sascha jetzt ja gerade hat so verschiedene Phasen skizziert eines U-Bahn-Plans. Und ich habe den auch schon so gedanklich im Kopf. Ich lese da, was weiß ich, Waterloo Station und Piccadilly Circus in meinem Kopf, ja. Miriam, bei dem, was wir anbieten, wir können ja, sag ich mal, so einen Co-Creation-Workshop nicht anbieten in der Form, wie ihn Sascha anbietet. Aber wenn du die U-Bahn-Station sehen würdest und welche Haltestellen würdest du dir geben? Ja, was würde da draufstehen für die vielen tausend Unternehmen, die abgeben? Welche Begriffe würden da eventuell stehen, dass ich weiß, da muss ich jetzt mal einsteigen oder aussteigen, um bei der Haltestelle Miriam Postlab-IHK Kassel-Marburg halt zu machen?
Genau, also da gibt es ja auch relativ klaren Prozess quasi. Es gibt tatsächlich übrigens auch so eine Map, die mich auch daran erinnert. Cool. Wo es, glaube ich, auch erstmal darum geht, sich bewusst zu sein, dass man überhaupt abgeben möchte, sich zu informieren, welche Optionen gibt es eigentlich. Das ist natürlich bei uns ganz gut möglich, durch die Orientierungsberatung durchzusprechen, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten. Genauso als Haltestelle wäre das vielleicht den passenden Nachfolger suchen, die passende Nachfolgerin suchen, gucken, ist die Person wirklich qualifiziert, die vielleicht auch im Unternehmen oder in der Familie in Frage kommt, oder muss ich mich vielleicht extern auf die Suche begeben. Und da geht es natürlich erstmal auch ganz viel um Soft-Faktoren und dann aber auch wirklich ganz klar in die Faktenlage zu gehen und zu schauen, wie kann übergeben werden. Da hatte Sascha jetzt ja auch Beispiele, ne? Bleibt das Unternehmen mit der Unternehmer mit dabei oder die Unternehmerin oder gibt man direkt ab? Also sich auch selbst einen Fahrplan zu machen und zu überlegen, wo will ich denn als Unternehmerin, als Unternehmer eigentlich hin? Wie lange will ich noch mit dabei sein? Und dann natürlich die ganzen vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten, die es da gibt, wie man eine Nachfolge gestalten kann. Spannend ist dann vielleicht nochmal, sich auch die andere Seite anzuschauen, wie jemand überhaupt Unternehmer wird. Also bei Nachfolgerinnen und Nachfolger, wo sich sicherlich andere Fragen stellen und man vielmehr sich überlegen muss, möchte ich überhaupt unternehmerisch tätig werden? Was macht das eigentlich aus? Und da auch auf die Suche geht, welcher Betrieb passt denn eigentlich zu mir? Passt irgendwie eine Firmenkultur auch zu mir? Da darf ich vielleicht kurz da eine Frage reinwerfen.
Na klar.
Weil eben hast du diese Harvard-Studie erwähnt, die ich echt spannend fand und die eigentlich hätte ich wetten müssen, hätte ich gedacht, Veränderungsprozesse scheitern auch an Unternehmenskultur. Ich komme drauf, weil wenn jetzt zum Beispiel Nachfolger, ein Kaufinteressent, sich einen Betrieb anschaut, dann ist ja schon auch die Frage, passt das denn kulturell überhaupt für mich? Kann ich das denn überhaupt so verändern, wie ich mir das vorstelle? Man kann ja die dollsten Strategien haben, aber wie wichtig ist Unternehmenskultur, um überhaupt in diesen Co-Creation-Prozess reingehen zu können?
Ja, es gibt ja diesen bekannten Spruch, Culture eats strategy for breakfast. Okay. Also Kultur ist natürlich alles. Und das Allerwichtigste finde ich, und das ist auch Teil des Weges, dass man die Firmenkultur auf Zukunft einstellt. Also das könnt ihr euch vorstellen, wie so ein, als wolltet ihr wirklich die innovativsten Sachen machen und ihr arbeitet aber noch auf Windows 95. Das wird nicht funktionieren, weil es an allen Ecken und Enden ächzen wird. Und deswegen brauche ich auch ein Upgrade in der Firmenkultur. Und das ist tatsächlich Teil des Weges. In dem Moment, wenn man die Strategie klar hat, wo der Weg auch hingeht, die Reise, um zukunftsfähig zu bleiben, dann bedeutet das logischerweise auch, dass die Kultur sich verändern muss dafür. Wie müssen wir zusammen kommunizieren, denken, arbeiten, uns organisieren, um in dieses Bild mit reinzukommen? Und ja, man wird da auch Menschen verlieren, die sagen, das ist nicht meine Reise. Aber dann liegt es wieder an der Führung, ganz klar zu sagen, wir bleiben auf diesem Weg. Wir haben gemeinsam entschieden, dass es dadurch besser wird, dass wir uns eine bessere Marktstellung erarbeiten, dass auch unser Miteinander besser wird, weil Kultur ist auch immer ein Teil der Map. Also was müssen wir verändern im Miteinander, um in diesen neuen Modus mit reinzukommen? Und dann entwickelt sich das. Das ist ja gerade das Schöne, dass man diese Schritte nacheinander gehen kann, weil der Plan, den du heute machst für die nächsten 10 Jahre, der ist ja nächste Woche schon hinfällig. Es geht also viel eher darum, ein Miteinander zu schaffen, was neugierig auf dem Weg ist und was einfach schneller wird und mehr Tempo aufnimmt. Also diese iterativen Schleifen auch viel, viel häufiger geht, ohne eine super Fehlerkultur auch mitzuhaben und zu sagen, jawohl, wieder was Neues gelernt, machen wir halt anders das nächste Mal. Völlig wurscht. Das sind die Dinge, die ganz wichtig sind für das Gelingen. Und wenn da jemand mit der Brechstange kommt, dann wird es natürlich nicht gelingen. Da bin ich absolut bei dir. Kultur ist einer der größten Schlüssel überhaupt, weil man halt das Miteinander dort organisiert.
Ja, Sascha, ich merke, wir haben mit dir natürlich, sag ich mal, einen tollen Gast für unsere erste Podcast-Folge ausgesucht. Ja, wir kommen so langsam auch so auf die Zielgerade. Und du, ich habe es ja vorhin gesagt, du bist ja seit kurzem Mitglied der IHK-Vollversammlung und vertrittst die Kreativbranche. Und die Kreativbranche hat ja ein unheimliches Potenzial auch bei uns in der Region. Aber du bist auch Präsident des Marketingclubs. Und wie wir dich kennen, möchtest du bestimmt nochmal das eine oder andere auch zum Marketingclub Nordhessen sagen. Ja, was dein Ziel bzw. die Ausrichtung der Community des Marketingclubs ist in der Region. Ihr habt jetzt gerade wieder ein tolles Sommerfest gehabt. Ja, und wir sind ja jetzt auch dabei beim Marketingclub, die IHK Kassel-Marburg. Also vielleicht ganz kurz noch was zum Marketingclub.
Das Schöne ist, also manche würden es vielleicht auch traurig nennen, also mein Hobby ist tatsächlich auch Marketing, neben meinen vielen Interessen, die ich habe. Ich liebe es einfach, mit Menschen in Austausch zu gehen, auch Netzwerke mitzubilden, weil es ja total inspirierend ist, auf andere Menschen zu treffen, die etwas können, was du halt nicht kannst. Oder die spannende Geschichten mitbringen, die dir Einblicke ermöglichen. Ich bin seit über 10 Jahren ehrenamtlich aktiv und wurde über einen Vortrag, da ging es damals, erinnere ich mich noch ganz genau, um Neuromarketing. Also wie funktioniert unser Gehirn, wie entstehen Marken, und das hat mich so gefesselt und ich hatte einen harten Tag vorher und dann danach war mein Kopf komplett frei. Ich saß zu Hause und dachte mir, das war cool. Tolle Menschen getroffen, schönen Impuls bekommen und ich habe bis heute zähle ich von diesem Wissen, was ich da bekommen habe. Und dann haben wir angefangen, den Club umzubauen, weil das, was ich im beruflichen Umfeld wahrnehme, wird jeder von euch auch kennen. In den Unternehmen sprechen einfach die Menschen zu wenig miteinander. Und wir haben den Marketingclub auch entgegen der Richtung im Bundesverband haben wir einfach breiter gefasst. Wir waren nicht nur offen für Marketing, sondern wir haben auch Vertrieb, wir haben HR, wir haben die Unternehmerpersönlichkeiten mit drin, wir haben den Service, wir haben einfach interessierte Menschen zusammengebracht und mittlerweile sind wir, glaube ich, fast das größte berufliche Netzwerk, wenn man jetzt die IHK nicht mit dazu rechnet. Ihr seid natürlich eine größere Community, aber wir sind weggekommen von den No-Shows, die man ja so schön kennt, also haben sich 70 angemeldet und dann kommen nachher nur 30 oder 40. Haben wir More-Shows, das heißt, bei 100 Anmeldungen sind es dann 120, die plötzlich dastehen. Und all das ist Teil eines Weges, in dem man auch wieder co-kreativ beschreiben kann. Und das spüren die Menschen, die zu uns kommen, in die Abendveranstaltung. Und da versuchen wir immer wieder zu inspirieren, an andere Orte zu gehen, in Unternehmen mit reinzuschauen, auch Menschen sprechen zu lassen, die man sonst nicht so hört. Das ist also wirklich ein ganz bunter Mix, dass man immer wieder überrascht wird und vor allen Dingen sich freut, weil man immer wieder neue Leute trifft. Und das ist, weil wir durch diesen Mix im Programm einfach die unterschiedlichsten Menschen auch anziehen und Themen auch, weil wir da offen sind. Und das, glaube ich, so das kleine Geheimrezept, was wir haben.
Schön wäre es jetzt natürlich auch, in der Tat, du kennst uns auch inzwischen etwas besser, ja. Die IHK Kassel-Marburg, ja, und wir sollten vielleicht auch das eine oder andere miteinander verzahnen, veranstaltungsmäßig, Marketingclub, IHK Kassel. Und ja, dann darf ich mich eigentlich schon bedanken. Esther, hast du noch was wir jetzt unbedingt noch auf unserer Agenda haben, was wir mit Sascha besprechen wollten? Ich glaube, das ist sehr umfangreich alles schon wieder beantwortet worden.
Nicht so ganz dringlich, aber bei der Recherche habe ich was gefunden. Da würde ich noch gerne einmal kurz drauf eingehen. Du hast in deiner Signatur stehen, dass du ein Marken- und Begeisterungsexperte bist. Mhm. Und dass du sehr begeisterungsfähig bist und auch andere sehr begeistern kannst, das merkt man ja, wenn man mit dir spricht, wenn man mit dir arbeitet. Aber was genau muss man sich darunter vorstellen?
Das ist relativ einfach. Ich habe mich, und das ist schön, die Brücke zu bauen, tatsächlich ab dem Moment, wo ich diesen Neuromarketing-Vortrag gehört habe, habe ich verstanden, wie Marke geht. Und das war vorher immer so ein großes goldenes Buch bundesweit. Mich gefragt, wie machen das die großen Agenturen? Du hast ja über 16.000 Bücher allein in deutscher Sprache nur zu dem Thema, wie Marke geht. Aber dort habe ich es verstanden in einem einzigen Satz. Und wenn du den kennst, brauchst du nicht mehr. Und zwar entsteht Marke ausschließlich dadurch, indem du Geschichten von Belohnung erzählst. Punkt. Das ist es. Alles andere sind irgendwelche Facetten und Spielformen davon. Also, wenn ich nicht herausfinde oder weiß, was für dich beispielsweise die Belohnung ist, wirst du niemals meine Kundin, wirst dich niemals für uns entscheiden, wirst du niemals in Marketingclub mitkommen. Und dann gibt es noch das Thema Marke und der andere Part ist das Thema Begeisterung. Es gibt eigentlich nur zwei Phasen, wenn Menschen über dich sprechen, als Unternehmen oder als Person. Und die kennt ihr alle, das ist nämlich einmal die Phase, wenn die Erwartungen nicht erfüllt wurden, die lieben wir alle, ne? Also wir sind irgendwo hingegangen, genau, und ich bin enttäuscht, dann teilen wir das ja 10 bis 13 Mal mit äußerster Inbrunst und schmücken das auch sehr auf, weil wir es wahrscheinlich auch verarbeiten müssen, therapeutisch. Also das fällt uns sehr leicht, über negative Erlebnisse zu sprechen. Und die andere Phase ist, wenn Erwartungen übertroffen wurden. Also wir nennen das so schön den Unterschied zwischen Know-how und Know-how. Also wenn ich zu einem Zahnarzt gehe, dann gebe ich keinen Applaus dafür, wenn der Zähne reparieren kann. Das erwarte ich einfach. Know-how. Know-how ist normal. 100% zu erreichen ist für uns normal. Es ist natürlich nicht einfach, das zu schaffen. Aber wenn wir begeistert sind, dann ist immer etwas passiert, womit wir nicht gerechnet haben. Und das ist das, wo ich mich sehr lange mit auseinandergesetzt habe. Überlässt man das nicht dem Zufall, sondern wie entsteht sowas methodisch? Und das nennen wir Know-how-Management. Übrigens auch eine Fähigkeit, die jeder erlernen kann, wie man nämlich Menschen begeistert und überzeugt und dann ins Schwärmen bringt. Und das geht an jedem einzelnen Kontaktpunkt und das geht in Ritualen und da gibt es ganz viele spannende Möglichkeiten. Deswegen nenne ich mich so, ist auch ein Herzensthema und Steckenpferd.
Sehr schön.
Ja, vielen Dank. Und das ist eine gute Überleitung, dass wir jetzt thematisch, sage ich mal so, aus der Kurve rauskommen so langsam. Ja, das Know-how findet man natürlich auch bei uns. Das hat man, glaube ich, heute auch gemerkt mit unserer Kollegin Miriam Postlab. Also wer mehr über das Dienstleistungsangebot unserer IHK wissen möchte, insbesondere über das, was Miriam Postlab mit ihrer Kollegin anbietet im Bereich der Unternehmensnachfolge, ist herzlich eingeladen, sich mal auf unserer Homepage umzuschauen. Für Anregungen gerne auch Nachrichten direkt an Esther oder mich. Und ich bedanke mich ganz besonders, Sascha, bei dir, dass du heute unser Premierengast warst. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal. Und ganz besonders herzlichen Dank an Miriam, die einen auch ganz hervorragenden Podcast hat, wie ich schon gesagt. Miriam, wie heißt der noch?
Nachfolge ist Vertrauenssache.
Nachfolge ist Vertrauenssache. Schöner Titel. Ja, herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank.
Bis bald.
Tschüss.